Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Es war so, dass ich sehr viel Freude schon immer an der Arbeit mit Kindern hatte. Eine absolut innovative Zeit. Früh sich etwas trauen. Das heißt, nicht aufgeben.
Dritter Tag, dritter Gast, Faszination Medizin. Ich habe heute wieder Besuch bekommen oder bin selber irgendwo zu Besuch unterwegs. Heute bin ich bei Frau Professor Ulrike Herberg. Das ist die Lehrstuhlinhaberin und die Direktorin der Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler. Das ist auch wichtig, dass man das dazu sagt. Da kommen wir aber vielleicht noch dazu. Guten Tag, Frau Professor Herberg. Grüß Sie.
Guten Tag, Herr Wannstedter. Ich freue mich sehr. Danke.
Man bereitet sich ja ein bisschen vor. Ich habe zum einen erstmal gesehen, nach der Zählung 2022 gab es bundesweit nur 583 Kinderkardiologen. Also ich glaube, es ist eine sehr kleine Gilde, die Sie vertreten heute hier. Und bevor wir darüber reden, wie man das wird und wie man da hinkommt, habe ich auch nochmal geguckt, wo Sie herkommen. Sie kommen aus Herbede. Das ist, glaube ich, heute Teil der Stadt Witten. Es ist so ein Ausläufer des Bergischen Landes. Ne? So ungefähr könnte man alte Bergbaustadt. Wollen Sie uns einmal mitnehmen, wie Sie zum Fachbereich Medizin gekommen sind und wie das dann in der Folge weiterging?
Sehr, sehr gerne. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Letztendlich war es ein Zufall, nämlich die Erkrankung meiner Mutter, die eine rheumatische Grunderkrankung hatte und damals, als ich 13 oder 14 war, 3 Monate im Krankenhaus lag. Und das war der erste Kontakt, denn wie Sie sagen, kam ich aus und komme aus einem sehr bäuerlichen und südruhrgebietlerischen Bereich, wo nicht unbedingt der Arztberuf so anerkannt ist. Und aus dem akademischen, naturwissenschaftlichen Haushalt.
Ja, Sie haben dann, glaube ich, in Bochum studiert, ne? An der Ruhr-Universität. Und wenn ich das richtig gelesen hatte, ging es irgendwann in Richtung klinische Chemie. Also es war noch nicht von Anfang an ausgemacht, dass Sie automatisch in der Pädiatrie-Kinderkardiologie landen würden. Ist das richtig?
Ja, nicht so ganz. Denn es war so, dass ich sehr viel Freude schon immer an der Arbeit mit Kindern hatte und mein praktisches Jahr in der Kinderheilkunde gemacht habe und das in Neuseeland, in Dunedin, und sehr viel Spaß hatte. Aber uns überraschte, und das kann natürlich immer passieren, dann eine politische Änderung der Medizinerausbildung. Nämlich, wir waren der erste Jahrgang Arzt im Praktikum. Und dadurch war es uns verwehrt, zum Beispiel in die Kinderheilkunde gleich zu gehen, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, ob wir überhaupt echte Ärzte wären. Und dadurch bin ich dann in die klinische Chemie gegangen und habe sehr viel Freude auch an dem Fach gehabt, um hinterher die Kinderheilkunde wechseln zu dürfen.
Jetzt ist die Kinderheilkunde ja ein unheimlich großes Fach. Also gefühlt vom Neonaten bis zum 21-jährigen onkologischen Patienten ist da irgendwie alles mit dabei. Wieso denn die Kardiologie? Also was gab es da einen Treiber, eine Motivation, konkret das zu machen?
Auch wieder ein toller Zufall. Ich durfte in meiner Ausbildung in Bonn eine breite Form der Kinderheilkunde kennenlernen, aber auch eine faszinierende Persönlichkeit, nämlich den Kinderkardiologen. Und diese Persönlichkeit, Herr Professor Redl, hat uns, die in der Abteilung waren, viel beigebracht über Physiologie, Pathophysiologie des Herzens. Und wir durften sehr früh viel machen und alle waren und sind sehr begeistert und heute noch Vollblut-Kinderkardiologen, die bei ihm gewesen sind.
Das Fach hat sich in den letzten Jahren, oder man kann das sehen, deutlich entwickelt. Ich glaube, wenn man so guckt, ich glaube ab 1950, da war die Kinderkardiologie noch in den Kinderschuhen. Da waren viele Defekte, die sie heute behandeln, vielleicht so in der Form nicht behandelbar oder kurativ auch heilbar. Konnten Sie denn absehen, dass das A so ein Mangelfach werden wird, aber auch so eine rasante inhaltliche Entwicklung durch die kathetergestützte Therapie möglich machen würde? Oder war das für Sie noch nicht ausgemachte Sache?
Also absehen konnte ich es damals nicht, aber ich war mittendrin. Und das war das Schöne. Wir haben damals die ersten professionellen Verschlussmechanismen entwickelt. Und Professor Redl war seinerzeit extrem weit voraus. Er hat schon fetale Kardiologien gemacht, also Kardiologie beim Ungeborenen mit den vorgeburtlichen Diagnostiken. Wir haben in der damaligen Situation schon ganz früh Ballonerweiterung nach Geburt gemacht und eben neue, auch dann hinterher industriell gefertigte Verschlüsse von zum Beispiel dem Ductus Botalli, einem wichtigen Gefäß zwischen Körper- und Lungenschlagader, entwickelt. eine absolut innovative Zeit.
Jetzt ist ja so ein Kinderherz sehr klein. Ich glaube, bei Säuglingen hat es wahrscheinlich etwa die Größe einer Walnuss. Ne? Also es ist ja wahrscheinlich ein sehr diffiziles Gebilde, mit dem man es da zu tun hat. Sehr klein, sehr verletzlich. Hat man da Hemmungen, wenn man da das erste Mal mit zu tun hat?
Also ich hatte keine Hemmungen, weil ich es nicht anders kannte. Und mir war gar nicht klar, wie klein so ein Herz sein kann und wie diffizil das ist. Ich bin damit groß geworden und es war klar, ich muss aufpassen, es darf nichts passieren. Das war und ist heute auch für uns eine ganz wichtige Sache. Ich habe erkannt, dass wir ohne eine Therapie und mit reinem Zuwarten auch Leben aufs Spiel setzen können. Und die Therapie zu richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, letztendlich auch durchgeführt mit den richtigen Kooperationspartnern, kann auch in kritischen Situationen genau das Richtige sein.
Jetzt sind Sie ja dann, haben erstmal einen Facharzt für Pädiatrie gemacht, ne? Und ich glaube an den Städtischen Kliniken Köln, wenn ich das richtig gelesen habe. Nein, das ist nicht richtig, da können Sie es gerne ergänzen.
Ja, ich war erst in den Städtischen Kliniken Köln, auch wunderbar, tolle Klinik, auf einer Stelle, wo eine Kollegin Mutterschutz hatte und bin dann nach Bonn gewechselt, an die Universität. Und in Bonn habe ich einen Facharzt, meine Facharztausbildung vollendet und bin Kinder- und Jugendmedizinerin geworden, genau.
Hm? Ich habe auch mal geguckt, es gibt ja nicht so viele Kinderherzzentren in Deutschland. Mhm. Es sind ja relativ wenige Einheiten, etwas mehr als ein Dutzend, so die großen Einheiten. Das heißt, wenn man das machen will auf einem hohen Niveau, dann kann man es wahrscheinlich fast nur, ich sag mal ganz bewusst, fast nur universitär machen. Das ist ja nun auch wieder fast ein Politikum, wenn man drüber nachdenkt, aber es gibt ja solche und solche Standorte. Aber Ihnen war schon klar, dass Kinderkardiologie dauerhaft dann eine klinische Tätigkeit ist, dass Sie eigentlich nie aus der Klinik rauskommen und anders als der Pädiater dann nicht in eine Niedergelassenschaft gehen können, ne? Oder ist das einfach so irgendwann bei Ihnen so geworden, dass Sie sagten, ich habe mich mit dem Gedanken anfreunden können, oder war es von Anfang an die Zieloptik?
Es ist so, dass ich von Anfang an wusste, ich möchte die High-End-Medizin machen. Und diese High-End-Medizin ist nur an einer Universitätsklinik mit Kinderkardiologie und Kinderherzchirurgie möglich oder an einem Herzzentrum, das auch ein extrem hohes Niveau hat. Und für mich kam nie eine Niederlassung in Frage. Und selbst mit dem damals noch deutlich niedrigeren Gehalt und den viel mehr Arbeitsstunden war es mir klar, ich bleibe dort, wo die Zeit fortschreitend und wir therapeutisch Innovationen erleben. Und ich genieße auch wie damals und heute das Miteinander mit Leuten, die eben um zukünftige Therapien kämpfen.
Ja. Wenn ich jetzt mir das Thema Kinderkardiologie angucke, könnte man als Laie ja sagen, ich kann da von zwei Seiten drauf kommen. Einerseits als Pädiater, der dann irgendwann sich im Blick auf das kindliche Herz spezialisiert, oder als Kardiologe, der irgendwann sagt, ich spezialisiere mich auf das Thema Kind. Was ist denn der in Anführungszeichen adäquate Weg, oder sind beide möglich, oder was würden Sie denn favorisieren? Ich meine, die Frage ist ein bisschen rhetorisch, weil Sie sind jetzt Kinderkardiologin, aber ist das zwangsweise so?
Heute in Deutschland ist es allein nur möglich, als Kinderärztin oder Kinderarzt sich nach einer 5-jährigen Ausbildung zum Kinderkardiologen oder zur Kinderkardiologin zu qualifizieren, wobei wir immer Kinder- und Jugendmedizin sagen, also sind auch natürlich die Jugendlichen dabei. In anderen Ländern außerhalb von Deutschland kann es auch sein, dass Kardiologen hinterher die Spezialisierung in Kinderkardiologie machen. Aber in Deutschland immer nur der Weg über die Kinderheilkunde zum Kinderkardiologen. Es ist aber so, dass wir natürlich auch Kardiologen haben, die Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern betreuen. Dieser Weg ist auch Kardiologen möglich.
Jetzt arbeiten Sie in Aachen ja auch mit Herrn Professor Rüffer und dem Team, also mit einem Kinderherzchirurgen. Braucht eine vernünftige Kinderkardiologie immer auch einen kinderherzchirurgischen Anschluss, also ein Team?
Ja, es ist für das hohe Niveau, das wir haben wollen, und für das Niveau, auf dem wir arbeiten, wichtig, dass ein guter Kinderherzchirurg und eine gute Kinderherzchirurgin vor Ort sind und auch bereit sind, mit uns diese Risiken, die wir zum Teil bei unseren Herzkatheterinterventionen eingehen, mit uns tragen. Und es ist ein Miteinander, denn manche Patienten könnten sowohl herzchirurgisch wie auch kinderkardiologisch Herzkatheter interventionell behandelt werden. Und dann müssen wir im Sinne des Patienten herausfinden, was ist der schonendere Weg, was ist der sichere Weg, und dann im Einvernehmen beide Gruppen zusammen überlegen, was ist das Richtige für dieses individuelle Kind.
Sind denn die Erkrankungen, mit denen Sie es zu tun haben, anders als die des Erwachsenen? Also beim Erwachsenen ist ja meistens so, die Gefäße oder die entsprechenden Areale sind nicht gut durchblutet. Wahlweise geht Gewebe unter oder ein Gefäß platzt. Ist das beim Kind eigentlich genau das Gleiche oder sind die Erkrankungen auch grundsätzlich anders von der Pathogenese her?
Ja, die Erkrankungen sind ganz anders. Beim Erwachsenen ist es ja häufig so, dass sein oder ihr Herz normal angelegt ist und im Laufe des Lebens eben Erkrankungen entstehen, Aussackungen, Verengungen. In der Kinderkardiologie ist es so, dass bereits meistens schon vor Geburt Veränderungen sind, die sich im Mutterleib entwickelt haben und die zu einem kompletten Umbau des Herzens oder Veränderung des Aufbaus vom Herzen führen. Wir haben also einen wirklichen Fehler im Herzen, das heißt es angeborene Herzfehler. Und dieser Herzfehler kann, wenn man geboren ist, entweder so schlimm sein, dass ein Kind nach Geburt stirbt ohne Hilfe, oder wenn es nicht stirbt, solche Schäden davonträgt, dass es als Kleinkind, Jugendlicher oder Erwachsener sehr früh verstirbt.
Ist denn in den letzten Jahren mehr behandelbar als in den Jahren zuvor? Also ich glaube, man sieht ja, es gibt ein paar große Zentren, die aber zum Teil recht umfangreiche Operationen und Eingriffe tatsächlich machen, die man so vielleicht vor 20 Jahren noch nicht gesehen hätte.
Ja, also es gibt einen wahnsinnig tollen technischen Fortschritt und einen Fortschritt in unserer Hilfestellung für Kinder mit angeborenen Herzfehlern. Das beinhaltet einmal die Operationsmethoden, die Herzkathetermethoden, die wir haben, dass wir heute Material haben, das wir bei 700 Gramm Frühchen einsetzen können. Das beinhaltet aber auch eine extrem gute Entwicklung im Bereich der Intensivmedizin, die wir auch brauchen, um Kinder nach komplexen Eingriffen gut betreuen zu können.
Bleiben die Kinder dann bei Ihnen in Behandlung? Weil ich kann mir vorstellen, wenn sie etwas einmal am Herzen, was vielleicht von der Anlage her nicht korrekt ist oder nachjustiert werden muss, bearbeiten, dass dann wahrscheinlich im weiteren Wachstum des Kindes vielleicht sich nochmal viel justiert oder nochmal eines Nacheingreifens bedarf?
Ja, also wir haben viele Patienten, die bei uns bleiben in der Betreuung, vor allem die, die sehr schwierige, komplexe Herzfehler haben. Die sind sehr gerne am Zentrum angebunden und freuen sich, wenn sie zu uns kommen können. Wir pflegen aber auch ganz, ganz intensive Kontakte zu den Kolleginnen und Kollegen, die im niedergelassenen Bereich sind, da wir gar nicht so viele Patienten versorgen können und heute diese Kolleginnen und Kollegen im niedergelassenen Bereich so gut ausgebildet sind, ja zum Teil aus der eigenen Klinik kommen, dass die sehr viel von dieser guten Betreuung übernehmen können und natürlich manchmal einfacher anzusprechen sind als wir, die wir durch die Notfallversorgung auch nicht immer ganz so pünktlich und zuverlässig sein können.
Die Frage mutet etwas persönlicher an, als sie eigentlich gemeint ist, aber Sie werden ja auch Fälle haben, in denen es nicht funktioniert, in denen es dann letztendlich trotz aller Bemühungen irgendwie keine Möglichkeit gibt. Also A, das ist sicherlich schrecklich, aber Sie haben ja dann auch immer gleichzeitig zwei Eltern oder auch noch deren Eltern oder Angehörige mit dabei, auf jeden Fall ein ganzes Setting an Personen, was Sie gleichzeitig betreuen müssen. Sie haben ja nie nur ein Kind bei sich in Behandlung, ne? Wie gehen Sie damit um?
Das gehört dazu. Und wir haben letztendlich als Kinderärzte, und da bin ich wirklich Kinderärztin, eine ganzheitliche Sicht, die Familie, die Umgebung, die 24 Stunden am Tag, jeden Tag in der Woche das Kind betreut, die hat eine große Bedeutung und die trägt die Last auch, wenn es eine schwerwiegende Erkrankung beim Kind gibt. Tagtäglich, jeden Tag, jede Stunde, das sehe ich persönlich und habe Hochachtung vor diesen Eltern. Und wenn es dann nicht gut klappt, dann ist das besonders schwer für mich persönlich. Ich muss den Eltern entgegentreten und sagen, ja, wir haben hier die Situation, die ist so und so und sehr schwerwiegend. Manchmal ist es auch so, dass ich Eltern sagen muss, ihr Kind wird nicht überleben und wir begleiten ihr Kind und sie, bis es bei uns auf der Station, vielleicht auf der Intensivstation verstirbt. Das sind sehr harte Situationen, aber dann ist es eine ganz große Aufgabe, eine wichtige Aufgabe, diese Familien zu begleiten. Und es ist für mich eine Ehre letztendlich auch, dass die Familien mit uns dann den Weg gehen und uns hinterher häufig noch kontaktieren und sich hinterher nochmal austauschen mit uns.
Haben Sie das Gefühl, dass Erfahrung ärztlichen Handelns da eine große Rolle spielt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so ein Gespräch zum ersten Mal führt, sieht das ganz anders aus, als wenn man das schon 20, 40, 80 Mal gemacht hat.
Ja, es gehört Erfahrung dazu, es gehört auch eine Grundeinstellung dazu, die ich hier in meinem Team komplett so finde, dass Empathie wichtig ist und dass letztendlich die Familie als Ganzes im Vordergrund steht.
Empfinden Sie das selber als manchmal auch als ungerecht, dass das so ist, dass man da in einem bestimmten Fall nichts machen kann? Also hadert man da manchmal?
Ja, ich hadere mit mir oder hadere mit den Umständen. Und da hilft uns eine Aussprache, auch intern oder auch mal mit anderen Fachgruppen, um aus dem einzelnen Fall wieder zu lernen und zu sagen, war das richtig, was wir alles gemacht haben? Mhm. Würden wir es beim nächsten Mal genauso machen oder anders machen?
Liebe Zuhörer, nicht wundern, gleich startet hinter uns ein Helikopter, es wird ein bisschen rauschen, wir machen einfach weiter, wir sind ein Akutkrankenhaus, da gehört das einfach mit bei uns dazu. Jetzt ist ja auch der Wunsch oder auch ein Antrieb, künftig Defekte heilen zu können, die vielleicht heute in der Form noch nicht heilbar sind. Sie forschen ja auch. Was sind denn aus Ihrer Sicht verheißungsvolle Ansätze und für welche Themen interessieren Sie sich da?
Ich fange mal damit an, was verheißungsvolle Ansätze sind. Verheißungsvolle Ansätze sind, recht früh zu behandeln und die Kinder gar nicht in eine schwierige Situation zu bringen. Verheißend ist auch, früh zu erkennen, dass ein Kind einen angeborenen Herzfehler hat, die Weiterentwicklung von technischen Möglichkeiten in Miniatur, zum Beispiel Herzoperationen ersetzen zu können oder möglichst wenig invasiv zu machen, wie wir als Mediziner sagen, das sind wichtige Dinge. Letztendlich ist es aber auch wichtig, Lebensqualität zu fördern und Menschen zu begleiten ins Erwachsenenalter und wiederum auch auf dem Weg bei etwas größeren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen neue Materialien zu finden, bei denen wir den Menschen helfen können.
Ja.
Zum Schluss kommt noch eins hinzu, es gibt auch heute tolle Medikamente und eine Gentherapie. Das heißt, Herzfehler, die wir früher nicht behandeln konnten, zum Beispiel Herzmuskelerkrankungen, die lassen sich heute zum Teil schon gentherapeutisch behandeln und das ist natürlich was Besonderes.
Wann erfahren Sie denn, dass jemand einen Herzfehler hat? Also hören Sie das schon im Rahmen der Schwangerschaft, die CTG-Untersuchung, kriegen Sie es da schon mit durch eine Pränataldiagnostik oder erst, wenn das dann akut ist, das Kind ist auf der Welt und Sie erfahren es dann? Was ist so der typische Zeitpunkt oder gibt es den nicht?
Heutzutage ist es möglich, schon vor Geburt Herzfehler zu erkennen. Und wenn wir sogenannte Screening-Methoden haben, das heißt, wir schauen vor Geburt alle Schwangeren an und gucken bei den Schwangeren auf das Herz des noch ungeborenen Kindes, dann ist die Möglichkeit groß, in 60% etwa aller Herzfehler, die schon vor Geburt zu erkennen. Das ist die Methode der Wahl. Die einzelnen Herzfehler können aber auch erst so spät auffällig werden in der Schwangerschaft, dass man vor Geburt sie noch nicht erkennen kann. Dann ist es wichtig, die Nachgeburt zu erkennen. Und da gibt es heute auch eine tolle Methode, indem man die Sauerstoffsättigung bei dem Kind so etwa 1 bis 2 Tage nach Geburt misst und darüber auch herausfinden kann, hat das Kind einen angeborenen Herzfehler. Das heißt, wir sind schon recht weit in der Erkennung. Das ist der erste Schritt. Nichtsdestotrotz kriegen wir immer wieder aus ganz Nordrhein-Westfalen Kinder, die wir gecrashed nennen. Das heißt, die Kinder, bei denen das vor Geburt nicht bekannt war und die dann in relativ schlechtem Zustand in andere Kliniken kommen und andere Kliniken dann zu uns verlegen.
Ist sicherlich für die Eltern auch jedes Mal eine Herausforderung, weil die es ja auch nicht gewusst haben.
Ne? Die haben es nicht gewusst.
Ne? Die werden dann quasi einmal kalt abgeduscht gefühlt jetzt, symbolisch gesprochen, und müssen dann sich in einer ganz neuen Situation zurechtfinden und unter Umständen wissen, dass ihr Kind dauerhaft eine Behandlung brauchen wird. Ne? Ja. Wenn ich jetzt sage, ich finde das interessant für mich als persönlichen Werdegang, was müsste ich mitbringen als junger Aspirant, als junge Aspirantin der Medizin, um zu sagen, ich gehe in den Bereich der Kinderkardiologie? Was sind Eigenschaften, A, die ich bräuchte und B, die Sie gerne an mir sehen würden?
Enthusiasmus, Durchhaltevermögen und Spaß an der Arbeit.
Ja, sonst irgendwie besonders geschultes Auge, ruhige Hände.
Das kommt mit der Zeit.
Wie gehen Sie selber mit Rückschlägen um, mit Momenten, wo Sie sagen, das finde ich jetzt schwierig, wie motivieren Sie sich?
Also mich motiviert meine Arbeit und meine Menschen um mich herum, meine Patienten, die Eltern, das Team, das Miteinander, das motiviert mich sehr und mich motiviert natürlich auch ein Erfolg. Das heißt, Erfolg ist für mich, wenn wir zum Beispiel ein Kind aufnehmen, das sehr, sehr krank ist, das letztendlich eine sehr genaue und spezielle Therapie benötigt und das gesamte Team aus Intensivmedizinern, Kinderinterventionalisten und Kinderherzchirurgen sich dann um das Kind kümmern und wir nach ein paar Stunden feststellen, ja, es geht den richtigen Weg und wir das Kind hinterher dann in den Händen der Familie wieder nach Hause gehen lassen können, das ist für uns ein Fest, das finden wir wunderbar und das stimuliert uns, da sind wir glücklich.
Das klingt doch toll. Wenn ich Sie fragen würde, wo würden Sie sich oder wie würden Sie sich wünschen, wie die Klinik in 5 oder in 10 Jahren beschaffen ist, was ist so die Perspektive für Sie? In welche Richtung würden Sie das gerne entwickeln? Weil es gab ja nochmal eine Phase des Kommissariats und jetzt hat das zwar hier am Standort eine gewisse Tradition, aber ich glaube, es hat in den letzten Jahren nochmal spürbar Fahrt aufgenommen. Was glauben Sie, was bringt die Zukunft?
Ich glaube, dass wir eine sehr individuelle Medizin in Zukunft machen werden. Das heißt, auf den Patienten oder die Patientin zugeschnitten, dass unsere Medizin eine familienorientierte, auch ganzheitliche Medizin ist, in der wir uns etwas von den holländischen Kollegen abgucken können. Denn das ist dort schon deutlich zentrierter auf die Familie. Und dass wir hier unsere besondere Aufgabe haben, die Familien kontinuierlich zu betreuen, also von der vorgeburtlichen Diagnostik und Therapie bis hin zum Erwachsenen. Und das sind die großen Stärken des Universitätsklinikums Aachen, in dem wir auch ganz viele andere Disziplinen haben. Das bedeutet, wenn ich ein Kind betreue, es wird hinterher Jugendlicher und wir benötigen vielleicht einen Gastroenterologen, also einen Kinderarzt, der im Bereich der Baucherkrankungen erfahren hat, dann ist das hier vor Ort. Es ist um die Ecke und die Interdisziplinarität ist extrem groß hier in diesem großen Klinikum.
Was würden Sie jungen Menschen, die jetzt sozusagen noch im Medizinstudium stecken, mit auf den Weg für ihren Werdegang geben? Gibt es da irgendwas?
Letztendlich würde ich unabhängig von meinem Fach was auf dem Werdegang geben. Früh sich etwas trauen. Das heißt, nicht aufgeben, sondern wenn ich eine Möglichkeit sehe und Spaß an einem Fach habe, dann würde ich da hingehen und sagen, darf ich bei Ihnen hospitieren, darf ich bei Ihnen formulieren und einfach diesem Wunsch nachkommen. Das nächste ist, sich treu bleiben. Das heißt, wenn es mir Spaß macht, dann verfolge ich das. Sich nicht unbedingt nach gesellschaftlichen Normen umschauen, um sich zu vergleichen, sondern wenn es das Fach ist, auch wenn es ein kleines Fach ist und es mir Spaß macht, ja, dann ist es das Richtige für mich. Und wenn ich dafür brenne, dann ist es genau das Richtige. Das wäre so das, was ich mitgeben würde.
Super, klingt gut. Und was würden Sie sich selber sagen, wenn Sie sich jetzt noch mal im Alter von Mitte 20 bis 30 irgendwie was zurufen könnten?
Auch sich früher etwas trauen und sich nicht mit anderen vergleichen, das Gleiche. Und das Vertrauen haben, auch als Frau in der Medizin, einen Standpunkt zu finden und weiterzukommen.
Frau Prasser-Herbeck, vielen Dank für das nette Gespräch.